Ja, absolut großartig, dass ihr alle so zahlreich nochmal teilweise erschienen seid. Ihr seid bei Postpone Politics, ein Vortrag organisiert vom Frauenreferat des AStA. Der AStA macht allerhand großartige andere Veranstaltungen. Schaut auf die Homepage, schaut auf die Plakate. Ganz wichtig, nächste Woche der Bildungsstreik, alle mitmachen, auch da Homepage gucken, Plakate gucken. Ja, das ist unser Referent, Tim Stüttgen. Viel Spaß.
Ja, danke für euer zahlreiches Erscheinen. Nochmal liebe queer-feministische Grüße an euch. Ich habe das letzte Mal keine Zeit gehabt oder eher meinen Computer verschrottet. Und es ist total geil, wie bei gutem Sex, nicht nur wenn es passiert, sondern wenn man auch wiederkommt. Das ist ein Text, der schon mal veröffentlicht wurde. Ich bin öfters gefragt worden in letzter Zeit, ob ich den lese. Und dann habe ich gesagt, ich mache das eigentlich heute. Der war mal in der Porno-Ausgabe von Texte zur Kunst. Die ist jetzt mittlerweile vergriffen. Rarer Scheiß. Es gibt den Text auch, wenn ihr googelt, auf Englisch zum Downloaden im Netz. Also kann jede Person sich in einem hervorragenden Internetreader, der ClickMe heißt, ganz runterladen. Es gibt da sind 20 Texte zu Internetpornografie aus queerer und feministischer Perspektive drin und der hier auch in Englisch. Er heißt 10 Fragmente zu einer Kartografie postpornografischer Politiken. Ist in meinem kleinen, minimalen Werkkorpus so medium schwer. Also wenn es euch jetzt zu kompliziert ist, gerne 1000 Fragen stellen. Wenn es euch zu unkompliziert ist, auch gerne 1000 Fragen stellen nachher. Ich hoffe, wir haben für alles Zeit. In dem Text sind so ungefähr 10 Punkte, wie ich gesagt habe, Fragmente. Es ist jetzt keine umfassende Theorie. Die große Theorie zu Postporno gibt es bisher nicht. Es gibt ganz verschiedene Konzeptionen zu diesem Begriff. Es gibt eine Geschichte, die eigentlich aus dem Interface von Porno und Kunst kommt, also nicht von den Theoretikerinnen und Theoretikern, sondern von der Performance-Künstlerin Annie Sprinkle selbst, die Sexarbeiterin war, sehr lange. Und ich werde den Vortrag immer mal wieder unterbrechen und zu den 10 Punkten ungefähr nochmal 5 Filmausschnitte zeigen von verschiedenen Positionen aus postpornografischem Kontext, bekannte Positionen wie Brewster Bruce und Annie Sprinkle und unbekanntere wie Miss Fish zum Beispiel aus Kopenhagen oder wen haben wir noch, Tejal Shah aus Indien, gerade den ersten indischen Postporno sichten dürfen und zeige euch davor einen Ausschnitt dazu aber gleich. Ich fange erstmal an und werde zwischendurch leider immer so ein bisschen rumwuseln, weil es einfach zu viel Filmmaterial ist und schmeiße es dann immer mal wieder rein. Ich beginne jetzt erstmal mit einem kleinen Intro von Brewster Bruce. Brewster Bruce ist ein Filmemacher aus Toronto, der zu einem Kultfilm von Federico Fellini, 8,5, seine Version von 8,5 gemacht hat. Er spielt auch selber, das ist vielleicht auch ein Beispiel zu dem, was Postporno sein könnte. Es sind oft Regisseure und Regisseurinnen, die sich selber in den Filmprozess einbeziehen, teilweise um sich einfach auch genauso verletzbar oder berührbar zu zeigen, wie sonst die Subjekte vor der Kamera das tun. Und Postporno, wenn Postporno eine Sache macht, ist das als erstes vielleicht auch schon mal diese Hierarchie von Filmemacherinnen und Subjekt vor der Kamera aufzubrechen. Eine Möglichkeit ist natürlich, sich selber, seinen eigenen Körper genauso sichtbar oder angreifbar zu machen. Das haben ganz viele in dem Kontext getan und Bruce relativ früh, Super 8,5 ist jetzt bestimmt, ich schätze mal 17 Jahre alt und ich zeige euch einfach mal ein bisschen was zum Reinzwingen. Dies wäre also eine queer-schwule Position aus Postporno. Nicht nur interessant bei diesem Auszug finde ich, dass der Regisseur sich selber zum Objekt macht. Nicht nur interessant an diesem Auszug finde ich, dass der Regisseur selber, was auch ungefähr das Gegenteil wäre, was eigentlich jeder heteromännliche Autorenfilmer so gern macht, sich nicht nur zum Objekt macht, sondern auch noch Bottom ist. Also der ist in dieser Situation der Kunilingus gibt, der bläst und nicht jemand, der sozusagen als auratische, ikonische, feste Person geblasen wird. Was aber noch interessanter ist und einen kleinen Strang durch Brewster Bruce Filme macht, es könnte ein größerer sein, aber im homosozialen Kontext des Gay-Kinos auch sehr selten ist, dass innerhalb des Films immer weibliche Personen positioniert werden, die die Subjektposition annehmen, die sich die Körper anschauen, die die Entscheidungen treffen, was sie sehen wollen oder die auch zum Beispiel wie beim Brewster Bruce im Rosebery-Reich, wo es um eine schwule Intifada gibt, die reiche Bengel, NTRF nicht umbringt, sondern eher verführen möchte. Auch diese Gruppe wird zum Beispiel von einer Frau angeführt. Und so gibt es in den Filmen von Booster Blues nicht nur affirmativen schwulen Sex, sondern auch immer ein Verhältnis eigentlich zu einer weiblichen Führungsperson oder wie in diesem Teil einer weiblichen Blickposition. Dieses komplexe Verhältnis, was sich eigentlich sehr wenig noch auf hermetische Homosozialität begrenzen lässt, wäre zum Beispiel eine Öffnung, die ich auch Postporno nennen würde. Nun beginne ich mit dem Vortrag. 1. Pose. Postpornografie behauptet, mit performativer Übersteigerung kritisch-revolutionäres Potenzial im sexuellen Repräsentationsregime. Doch Achtung, die obige Behauptung ist Camp, eine brüchige Geste zwischen implizit kritischer, denaturalisierender Performance und glamouröser Affirmation. Brecht/Warhol. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in der Realität wirksam werden kann. 2. Sprinkle. Annie Sprinkle ist die Mutter von Postporno. Ihr Werdegang kann als Performance einer biopolitischen Desidentifikation gelesen werden. 1. Sexarbeiterin, 2. Pornoperformerin, 3. Performancekünstlerin, 4. Pro-Sex-Feministin, 5. glückliche lesbische Liebe. Aus dem Zentrum normativer Sexbilderproduktion, dem Mainstream-Porno, verließ Annie Sprinkle die Rolle des Opfers. Das hat sie selber gesagt. I stepped out of the persona of the victim after the first day I sucked the cock. Um sexuelle und künstlerische Praktiken zu entwickeln, die nicht mehr naturalisieren, sondern kommentieren, reflektieren, parodieren. Dieser performativ-kritische Zugriff auf Sex und Bilderproduktion kann als Paradigmenwechsel oder wie die Theoretikerin, von der ich noch oft sprechen werde, Beatrice Preciado, als epistemischer Bruch von Porno zu Postporno bezeichnet werden. Preciado würde sagen, es gibt drei Arenen eigentlich von Postporno. Das sind eigentlich die drei Arenen der Sichtbarkeit im Verhältnis zu Körpern selber und der Verhältnis des Sichtbaren, der öffentliche Raum, das Museum und fotografische Apparate mit daraus produzierten Bilder in jeglicher Form, Magazinen, Filmen, Institutionen, Internet. Die heteronormativen Dispositive des zeitgenössischen hegemoniellen Pornos probieren mit jedem Bild im Zeitalter der Digitalkamera, Internet-Chat-Sex und Amateur-Performance den Naturalisierungseffekt ihrer Bilder zu verstärken, gar auf Narration zu verzichten, die pseudodokumentarische Lesart für die Lust als wirklich stattfindendes Ereignis zu behaupten. Das war von Anfang an natürlich der Deal bei Porno. Es ist geil, wenn es echt ist. Es gibt eine sehr schöne Anekdote um 1800, als die ersten Fotografien damals eigentlich auch nach Ausgrabungen, weil als große Ausgrabungen gemacht wurden, besonders in Griechenland, war immer die Frage auf einmal, wie stellen wir die aus? Wir haben ganz viel alten Kram gefunden, wie stellen wir den aus? Und von Anfang an gab es eine ganz klare Entscheidung, dass sexuelle Bilder, schon architektonische Bilder, Zeichnungen und so weiter, die zu echt wirken würden, versteckt werden müssten. Dass es quasi ein geheimes Museum gäbe. Walter Kendrick hat darüber geschrieben, The Secret Museum heißt das Buch. Und dass dieses Museum, schreibt Preciado, ist eine der ersten Interventionen zu dem, was dann Porno werden sollte. Und das bedeutet, ganz klar bestimmte sexuelle Bilder zu trennen und die bestimmten Geschlechter, das bedeutet zuallererst Frauen nicht, und bestimmten Altersklassen nicht zugänglich zu machen. Diese Unterscheidung gab es eigentlich in der Geschichte des Pornos sozusagen auch schon bei nicht-fotografischen Bildern. Und diese Unterscheidung wurde bei vielen Ausgrabungen darüber getroffen, welche sexualisierten Bilder zu echt aussähen. So. Und so sieht man eigentlich schon, wie ganz verschiedene Formen von Artefakten ein Verhältnis zu Pornografie hatten und wie auch diese Form von Artefakten sofort heterosexuelle Männer darüber entschieden, wer die sehen darf und wer nicht, wer davor geschützt werden muss und wer nicht, wer auf den vorkommen soll, nämlich meistens Frauen und wer nicht. Und meistens sind es natürlich alle anderen, also die heterosexuellen Männer selber, die diese Bilder sehen durften und die anderen nicht. Der Zugang, das wäre auch noch dazu sagen, der Zugang zu Sexualität, und das ist etwas, worauf wir höchstens in der Diskussion minimal eingehen können, aber das wichtig ist, der Zugang zu einem sexualisierten Körper zu haben, war sozusagen immer im heteromännlichen Dispositiv, das ist nichts Neues. Was aber Neues ist, wie sich zum Beispiel, wenn man Genealogien verfolgt, von sexualisierten Frauenkörpern, ob es der lesbische Körper war, dessen Begriff noch nicht so alt ist, oder der Sexarbeiterin, war eigentlich immer negativ frequentiert. Trotz alledem gab es vor dem Beginn des Bürgertums im 1800, zum Beispiel zur Sexarbeiterin, endlos viele Geschichten. Sie waren Medusen und Libertinen und subversive Gestalten, wie auch Opfer und monströs und so weiter. Scheint komischerweise hat aber seit 1800, schreibt die Sexarbeitaktivistin Laura Maria Augustin unter vielen anderen, nur das Opfer als Identität erlebt. Und auch wenn wir sicherlich alle von Sexarbeitern gehört haben, die Opfer sind, ist es selten ein selbstgewählter Begriff, was immer einer von vielen und nicht der einzige. Und was ein, der besonders verstärkt wurde, indem es das Gegenteil der Sexarbeiterin gab, und das war die bürgerliche Frau. Ab 1800, nachdem das Bürgertum an der Demokratie sozusagen mehr Entscheidungen teilnahm, gab es ein neues Idol natürlich des Bürgertums, das war die Ehe. Und das Höchste natürlich, was nicht proletarische Frauen tun konnten, ist Ehefrau zu sein, ihre Prädiktion und die Heimarbeit zu sichern. Auch nichts Neues, was aber interessant ist, ist, dass Sexarbeiterin das natürlich nicht war. Sexarbeiterinnen waren teilweise auf der Straße und haben dreimal so viel Geld verdient. Und die Lieblingsarbeit-Episode von Augustin ist, wie hunderte von Frauen in London fragten, warum sind da draußen Frauen, die mehr Öffentlichkeit haben, mehr Freiheit, mehr Sex und mehr Geld? Und dann haben die Männer gesagt, das sind Opfer, die sind gefährlich. Seitdem gibt es eine neue Industrie, schreibt Laura Maria Augustin, das ist die Rettungsindustrie, Charity. Wenn Frauen schon fürs Haus sollen und dürfen sollen, was sollen sie dann machen, das, was sie auch im Haus tun, erziehen und helfen. Und das haben Frauen dann auch für andere Sexarbeiterinnen sozusagen übernommen. Nach Laura Maria Augustin ist das quasi das patriarchale Herrschaftsargument der bürgerlichen Doppelmoral, was bedeutet, Frauen sind auf zwei verschiedenen Ebenen überwacht, ob jetzt als polyamoriöse Sexarbeiterin, um mal ein Fantasma zu zeichnen, oder als gute Ehefrau. Und weil das natürlich eine widersprüchliche Konstruktion ist, wäre Charity das Instrument gewesen für die einen Frauen, die anderen aushebeln. Und so gibt es nicht nur ganz viele Sexarbeiterinnen, sondern auch ganz viele, die ihnen helfen wollen. Egal, was die Sexarbeiterin selber dafür hat. Das als Nebennotiz zu Annie Sprinkle, weil das etwas ist, worüber sie ihre ganze Arbeit spricht. Wir werden von Annie gleich auch einen Ausschnitt sehen. 3. Reaktualisierung. Postpornografie ist eine transversale Verkettung durch diverse Bereiche des Sexes und der Bilderproduktion, ob im Internet oder der Massenkultur, der Kunst oder der Theorie, der Mikro- oder der Makropolitik. Eine der prominentesten postpornografischen Entwürfe der heutigen Zeit stammt von Beatrice Preciado, hat lange in Paris gelehrt, lehrt jetzt in Barcelona, die nicht nur Texte zu einer Philosophie der Postpornografie veröffentlicht, sondern auch Workshops für Drag Kings im queeren Underground veranstaltete oder 2004, 2005 im Museum of Contemporary Art Barcelona ein Laboratorium für die Entwicklung von Postpornografie einrichtete, in dem Sexarbeiterinnen, Künstlerinnen und andere Kulturproduzentinnen durch Praktiken wie SM oder Drag und Objekte wie Dildos und Armprothesen neue kollektive Körper-Sex-Performances erarbeiteten und Kurzfilme produzierten. Auch Beatrice Preciado bezieht sich auf Annie Sprinkle. Zitat: Für mich sollte die Frage von Pornografie aus der Perspektive der Performance-Theorie beurteilt werden. Das ist etwas, was ich von Annie Sprinkle gelernt habe. Folgt man Sprinkles Arbeit, das ist eine ganze Menge, Performances, Body Art, Transgender-Sexfilme, Fotos, Journalismus, Tantra, Burlesque, Theater, gerade arbeitet sie an einem 7 Jahre Heirat-Porno-Piece mit ihrer Freundin Elizabeth Stevens, das dieses Jahr auch in Venedig auf der Biennale aufgeführt wird. In ihrem großen Werkkorpus zeigt sich die potenzielle Mannigfaltigkeit eines Reservoirs an Praktiken, das nicht nur neue Formen von kritisch dekonstruktivistischer Lust ermöglicht, sondern auch Gegenstrategien und alternative Lüste erfindbar macht. Ich zeige euch jetzt meinen Ausschnitt von Ihnen. Wurde Annie dann erstmal Tantra-Meister. Lukas. Einschreibung, Nummer 4. Folgt man den grundlegenden Analysen der Filmwissenschaftlerin Linda Williams, ist Pornografie usually eine inszenierte Wiedereinschreibung der Rollenverhältnisse von Männern als sadistisch, dominant und mächtig, Frauen als masochistisch, devot und machtlos. Die Frau als Objekt des männlichen Blicks gesteht ihre Lust an dieser scheinbar endlos gleichen Narration der heteronormativen Sex-Performance. Der ultimative Beweis für die Authentizität des Ereignisses Sex, aus der der männliche Performer als symbolischer Held hervorgeht, ist der Cumshot. Das ist auch eine alte Story, die immer wieder in den USA sogar Money Shot nennen, denn da Williams einflussreiches Buch Hardcore, das eigentlich einen Paradigmenwechsel in der feministischen Theorie über Pornografie bezeichnet hat, weil es das erste Buch war, was sozusagen eine genealogische Geschichte der Pornografie geschrieben hat, die das Genre erstmal wie ein Genre, wie alle anderen Genre auch, nämlich eins mit Konventionen, die bestimmte Wirkung hervorbringen, analysiert hat. Und dadurch hat sie auch eigentlich relativ viel des eigentlich so unglaublichen Scheins, dass Porno sozusagen erdrückend und brutal ist, einfach dekonstruiert in der Form, dass sie sehr genau nachanalysiert hat, was für Konventionen der Porno verfolgt. Der Cumshot, die Ejakulation beim männlichen Glied, ist natürlich zentral. Darin läge, glaubt man, Williams mit Foucault immer wieder der große Versuch, wirklich zu beweisen, da hat jetzt nichts stattgefunden, da ist wirklich Sex passiert. Dieser funktioniert als Klimax und endgültiger Beweis, dass wirklicher Sex stattfand. Williams versteht Pornografie in der Tradition der biopolitischen Geständnisse, die Foucault in seiner Geschichte der Sexualität untersuchte, welche der Philosoph als Beichen einer inneren Wahrheit der Gendersubjekte verstand, die von nun an in sexuelle Identitäten verankerte. Wie Foucault immer so schön gezeigt hat, früher haben die Leute Sex gehabt, heute sind sie sexuelle Identitäten. Preciado weist darauf hin, dass Foucaults Sexualitätsgeschichte im 19. Jahrhundert endete und damit vor der Entwicklung der fotografischen Apparate. Und dies ist immer das Ding. Viele Leute, die mich immer über meine Arbeit fragen, oder auch das Symposium, was ich in Berlin unter dem Namen Postpon Politics gemacht habe, kamen immer und meinten so, ey, Foucault hat doch gesagt, wenn ihr über Sex redet, unterwerft ihr euch selber. So, warum redet ihr jetzt noch mehr darüber? Und das Sprechen über Sex und der Sprachfetisch, gerade auch der europäischen Gender Studies, wäre dem hinzuzufügen, hat lange darüber hinweggetäuscht, dass natürlich das Sprechen schon in ganz vielen Formaten von Körperperformance selbst und Bildern von Körpern ersetzt wurde, die, das wäre meine Position, nicht auf Sprache allein reduzierbar sind. Bildtheorien und Performance-Theorien haben gerade in Europa eine sehr eindeutige und sehr analoge Lesart erfahren. Das hat zum Beispiel Judith Butler auch das letzte Mal, als sie in Berlin war, selber angemerkt. Und ich würde auch dem folgen, dass die Intensität der Porno-Performance, der Body-Genre, auch überhaupt das fotografische Bild, nicht einfach sozusagen das Sprechen verdoppelt, aber andere Analysemöglichkeiten braucht, als sich nur sozusagen, was weiß ich, an das Sprechen über Sex anzuschließen. Und deswegen wäre meine Antwort auf die Frage, warum redet ihr jetzt immer mehr von Sex, wäre die Frage, weil die Herrschaftsmodelle gerade mit Bildern zugenommen haben und eine postpornografische Theorie wäre genau die da beginnt. 5. Queere Produktion. Wenn Queerness mit der Veruneindeutigung von Geschlechterrepräsentation assoziiert wird, wäre eine Strategie von Postporno die kritische Verkomplifizierung normativer Repräsentationsmuster des Sexes. Doch wie Yves Kossowski-Sedgwick und Preciado unterstreichen, produziert Postporno auch neue Formen sexueller Subjektivität. Das wäre auch ein wichtiger Punkt. Anders als bei Lacan, Butler, ganz viel, selbst Foucault, ganz vielen Vorstellungen, wird immer nur davon gesprochen, dass durch ein Scheitern, durch eine Verschiebung, durch eine Abwesenheit bestimmter normativer Muster, also durch eine Negativität, durch eine Verschiebung und Subversion produziert wird. Preciado und Sedgwick haben einen anderen Zugang, der eigentlich offensiv ist, zu sagen, also es ist Bullshit, also wenn die Drag Queen auf der Bühne steht oder der Post-Porn-Performer Sex hat, ist es nicht alleine nur im Verhältnis zum Hegemoniellen zu lesen, sondern es produziert auch in einem eigenen Raum sexuelle Attraktion, sexuelle Sensation, sexuelle Subjektivität für sich. Die Drag Queen ist nicht nur im Verhältnis zur normativen Sexualität lesbar, sondern in erster Linie auch für ihrem eigenen Publikum, das meinetwegen auch eine führende, eine produktive und eine sexuelle, positive Atmosphäre produziert. Dies müsste man auch, wenn anders theoretisieren. Akte wie Drag, Cruising oder Dildo-Sex sind nicht als Offenlegung der Konstruiertheit von heterosexuellen Genderpositionen zu verstehen, sondern als Körperartikulation mit eigenen Räumlichkeiten und Zeitlichkeiten, die alternative Formen sozialer Praxis und Subjektivitätsproduktion ermöglichen. und damit auch alternative Formen von sexueller Identität und Subjektivität. 6. Weibliche Männlichkeiten. Offensichtlich wird Postporno heute, derzeit, primär in Post, in Klammern, lesbischen Kontexten reaktualisiert. Die Performativität von Produktion von Männlichkeit bei Frauen in Genres wie Butchness oder Drag King bis zu der konkreten Materialisierung von Transgender-Körpern markiert einen Paradigmenwechsel im Kräfteverhältnis von Weiblichkeit und Männlichkeit. Ganz süd ist eben mit Annie Spring, das ist wirklich der erste F2M, also Female-to-Male Transgender-Porno in der Geschichte. Postporno nimmt die Ankunft von Männlichkeit im Zeitalter ihrer performativen Reproduzierbarkeit wahr und verweist nach Jahrzehnten der Dekonstruktion des Weiblichen auf den nicht weniger konstruierten Charakter von Männlichkeit, die sie unter anderem auch biologischen Männern als ihre Domäne enteignet. Das ist auch besonders wichtig, weil ganz viele Theorien, schon von Jean Rivière, die damals über die Weiblichkeit als Maskerade gesprochen hat, immer damit angefangen haben, dass Weiblichkeit natürlich eine Maskierung ist. Ne? Drag, Make-up, das ist auch ein Fetisch in der linken Theorie. Bis zum Abwinken wird da teilweise Verblendung, Ideologie, Benjamin zum Beispiel, als die große Lüge auf dem weiblichen Körper durchexerziert. Und so ist sozusagen oft das geschminkte weibliche Subjekt, ob jetzt Drag oder in echt, gleich Sinnbild schon für Ideologie geworden. Ziemlich unglückliche Metapher. Das passiert auch super oft bei den Huren und den Sexarbeitern natürlich. Also ganz Frankfurter Schule ist voller Huren. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade bei Benjamin, der trainiert Huren und sieht die Huren und da drin schon den Kapitalismus und so weiter. Das ist alles ein bisschen schnell gedacht und hat meistens natürlich mit den Lebenssituationen der Sexarbeiterinnen selber nichts zu tun. Die sind mehr als Metaphern. Die zweite dumme Ablenkung davon war, dass bei diesem ganzen wichtigen kritischen Gerede über Weiblichkeit, also wenn ich meine jetzt die Feministin und nicht die männlichen Linken, das war strategisch wichtig, was darin aber unter den Tisch gefallen ist, ist auch natürlich, sich mit der Männlichkeit selber zu beschäftigen. Beatrice Preciado sagt immer, das Dumme dabei war, ist auch bei Kritik, weil so viel Weiblichkeit konstruiert wurde, ist die Männlichkeit quasi als authentischer Machtcode eingeschrieben geblieben. Als wäre der irgendwie authentischer, als wäre Bruce Lee oder Clint Eastwood authentischer als Marilyn Monroe und Madonna und so weiter und so weiter. Erst in den letzten 10 Jahren ist das, nachdem es natürlich in Subkulturen lange gab, besonders durch Judith Herbersam oder Beatrice Preciado, Männlichkeit als ein performatives und queeres Genre nochmal neu anerkannt worden, was auch Kritisches damit über andere Männlichkeiten, nämlich hegemoniale Männlichkeiten, sagen kann. 7. Fetische. Postporno verflucht nicht den Fetisch und fragt nicht nach dem Mangel, sondern untersucht, was mit dem Fetisch herstellbar ist. Postporno fragt nicht, was hinter der Entfremdung als glücklicher Naturzustand auf uns warten könnte, sondern welche entnaturalisierten Körpertechnologien wir jenseits von normativen Formen von Heterosex mit ihm herstellen können. Katja Liefenbach, Poststrukturalistin aus Berlin, schreibt, Zitat, die Frage sollte nicht sein, ob Schönheit, Sex, Mode und Pornografie Macht verschleiern, sondern mit welchen Praktiken sie sich verketten und wie sie Körper und Lebensformen produzieren. Nicht aufdecken, sondern analysieren. Zitat Ende. Prominentes Beispiel für die produktive Appropriation des Fetisches ist Beatrice Preciados Abschied vom Status des Phallus und ihre Philosophie der Hedoniken. Der Penis besitze seine eigene biopolitische Geschichte mit von medizinischen Dispositiven festgeschriebenen Penislängen und der Zerstörung devianter Formen des Penis wie der Verstümmelung der Genitalien von Intersexuellen. Der Penis ist mal hart und mal zart, der Begriff des Phallus ist nicht älter als 200 Jahre, sie sind weder identisch noch verwandt, eine Metapher, der Phallus, der alles überstrahlt. Preciado verweist auf Derridas These, dass die heteromännliche Machtstrategie exakt darin bestünde, den eigenen Code als Original und alle anderen als Fake zu bezeichnen. Deswegen spreche sie lieber vom Dildo, den sie als Teil des Körpers als Prothese versteht. Der Dildo sei in vielerlei Hinsicht austauschbar, auch ein Arm könne ein Dildo sein, genauso wie ein Baseballschläger, eine Flasche oder eben ein Penis. Alles ist Dildo. Und der Dildo gehöre niemandem, Doppelpunkt.
Der Dildo verneint die Tatsache, dass Lust etwas ist, das in einem Organ stattfindet, das dem Ich gehört. Dazu zeige ich euch jetzt einen Ausschnitt von einem schwedisch-dänischen Duo, die nennen sich Cookie. Und der Film bezieht sich sehr stark auf Beatrice Preciado. Das war eigentlich sehr schön. Ich habe vor 3 Jahren auf dem Queerfest Kopenhagen einen Vorschlag gemacht über Postpon Happiness und den Dildo. Und in einem längeren Austausch haben die beiden Jungs dann, die auch da waren, diesen Film gedreht. Das habe ich aber erst vor kurzem erfahren und voller Freude präsentiere ich ihn euch. Er ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht gezeigt worden. My Penis is a Dildo. Okay, ich mach mal weiter, ich habe so viel Stuff rein. Kontrasex. Im kontrasexuellen Manifest schlägt Preciado Übung vor, um die klassischen erogenen Zonen zu deterritorialisieren und stattdessen neue zu eröffnen, fernab der Binarität von Mann und Frau und der Referenz auf reproduktive Organe. Für Preciado ist sozusagen der Porno selbst ein Verhaltensplan, in dem selbst die erogenen Zonen ganz nah an die Reproduktion, Pussy, Penis, gebunden sind und das gesamte körperliche Verhältnis endlos wiederholt und aufgeführt wird, um sozusagen die Heterosexualität oder Sex ganz klar an die heterosexuelle Reproduktion, wenn auch weiter symbolisch, zu binden. Und Preciados Manifest ist ein Vorschlag, ist der erste, glaube ich, in den letzten 20 Jahren, der wirklich sozial queer nicht irgendwie als eine Form von Kritik und Zersetzung von Normalisierung versteht, auch eine, die nicht nur queer als eine Erweiterung von Pluralismus und besserer Demokratie versteht, sondern der Queerness als eine Anleitung zu anderen sozialen Praktiken, anderen Formen von Subjektivität. Soziale Praktiken ist etwas, über das sehr wenig geredet wird auf der Queer-Theorie. Und besonders auch als eine andere Staatsform versteht. Preciado feiert die Proletarier des Anus, die Gründer einer neuen kontrasexuellen Gesellschaft. Der Anus ist radikal demokratisch, jeder Körper hat ihn. Und jeder oder jede Protagonistin des Sexes ist in der Produktion von Kultur beteiligt. Wir sind alle sexuelle Proletarierinnen. Dieser Aufruf schließt die Produktion des ganzen Volkskörpers ein. Er bedeutet andere Formen von Beziehungspraxis, konsequente Auflösung der Familienstrukturen, die Entmystifizierung heterosexueller Liebe und die Einführung von vertraglichem Sex, der dessen Akte kritisch diskutierbar und politisch verhandelbar macht. Postporno und Kontrasex beeinflussen und durchdringen sich gegenseitig. Parallel von Sexfilmen als alternativer Kulturproduktion zu grundlegenden Praktiken ökonomischer und künstlerischer Selbstorganisation im Feminismus lassen sich vom Aufruf Andy Sprinkles, dass Frauen ihre eigenen Pornos drehen sollten, bis zu den Do-it-yourself-Workshops der queeren Underground-Pornofilmemacherin Girls Who Like Porno aus Barcelona verfolgen. Girls Who Like Porno gibt es mittlerweile nicht mehr. Es gibt immer noch die Webpage girlswholikeporno.com. Und ich war jetzt vor 2 Wochen bei einer Konferenz von Beatrice Preciado in Barcelona. Es war unglaublich beeindruckend. In Barcelona gibt es im Moment, ich würde sagen, so um die 10 Post-Porn-Gruppen. Alle haben eigene Blogs, alle touren auch, treffen sich auf Festivals wieder, haben teilweise Sex in performativen Orgien, experimentieren sehr intensiv. Also als ich in Barcelona war, war gerade eine Performance in so einer riesen Lagerhalle, wo die 5 Tonnen Computermüll hingeschleppt haben. Es ging um so ein Science-Fiction-Setup, 5 Tonnen wirklich. Und sich dann alle eigene Kostüme gebaut haben und eigene Prothesen, eigene Sextoys. Und irgendwo zwischen Donna Haraway und Judith Butler halt eigene Performance-Figuren entwickelt haben über 2 Monate. Und das Ende war dann wirklich eine exzessive queer-feministische Performance, in die auch in so eine ganz große Verkettung gründete, wo halt endlose Teile dieser Technologien und dieser Körper miteinander interagierten. Es waren, glaube ich, 16 Performerinnen an dem Abend. Das gibt es weltweit im Moment nirgendwo, interessanterweise gerade in Barcelona. In Barcelona gibt es auch das, wovon Postporno träumt, und wie es auch bei meiner Konferenz in Berlin war, nämlich ein Interface, was sich alte Linke wie Gramsci mal als organischen Intellektuellen vorgestellt haben. Interface, wo die Theoretikerinnen und die Praktikerinnen miteinander kommunizieren, Wissen austauschen, Netzwerken, das ist in Barcelona gerade auch so. Also Filmemacherin wie Virginie Despont, die damals den Film Baisse-moi gemacht hat, Fick mich in Paris, oder Beatrice Preciado, die Philosophin, von der ich spreche, arbeiten 1:1 mit 20 Jahre jüngeren queeren Performerinnen zusammen, tauschen sich mit denen auf, organisieren Events und so weiter. Das ist im Moment, wenn es um Postporno geht, wirklich einzigartig. 9. Belladonna. Nicht nur an den Rändern queerer Zusammenhänge oder der Kunstszene wird Brustporno produziert. Der Mainstream-Pornostar Belladonna weist Parallelen zur desidentifikatorischen Praxis Annie Sprinkles auf, ohne dabei auf die lineare Narration des gesellschaftlichen Aufstiegs von Pornoperformerin zu bildender Künstlerin zurückzugreifen. Das ist das Einzige, was manchmal die Leute bei Annie Sprinkles nervt. Alle sagen so, Annie Sprinkles ist Kult und so und ist die Mama von Postporno. Annie sagt selber gerne die Großmama. Aber bei Annie geht so alles nach oben. Bei Annie wird alles immer schöner. Und viele erleben weder Sex noch die Welt so und suchen auch nicht, viele Kritikerinnen der Hochkultur, die auch Postporno machen, suchen auch nicht ihr Wohl unbedingt in der bildenden Kunstszene. Manchmal wird ja so getan, als wäre das Postporno der große Entrepreneurship für die Kunstszene. Ich kenne ganz wenige Bücher, die davon leben können, durch Kunst. Manche, wie zum Beispiel Cosi Fanny Tutti, Musikerin der Band Robin Grissel, und hat ähnlich wie Sprinkles schon in den 70ern Pin-Ups und Sexarbeit gemacht und ist dann Künstlerin geworden in London. Und als die beiden sich das erste Mal getroffen haben, hat Annie gesagt, I loved it and then I went to the art scene. Und Cosi Fanny Tutti sagte, we fucking hated the art scene. Also es gibt natürlich, wie bei allen queerpolitischen Zusammenhängen, große Streit in Integration oder nicht, Integration, Vermarktung oder nicht. Wobei es natürlich auch manche queere Performer endlos leid sind, immer nur irgendwie als, was weiß ich, sexuell deviante, die verhehlt haben, wahrgenommen zu werden und so weiter. Bei Belladonna ist das ein bisschen anders. Vor 2 Jahren gründete Belladonna ihre Firma Belladonna Entertainment, mittlerweile vor 5 Jahren, und verwarf die klassischen Muster des Heterosexes. Belladonna war damals wirklich die große neue Performerin des Mainstream-Pornos. Sie spielte in dem Mainstream-Film Fashionistas mit, was so die Porno-Hollywood-Produktion war. Fashionistas ist immer noch ein Musical jetzt, wo Frauen sich sehr virtuos ausziehen in Las Vegas. Und Belladonna hat auf einmal, nachdem sie lange mit dem Macho-Darsteller Nacho Vidal zusammen war, einer der machistischen Porno-Darsteller, ist auch immer noch im Geschäft, hat sich von ihm getrennt und hat auf einmal eine Porno-Produktion aufgemacht, wo sie nur noch mit Frauen und Transleuten zusammenarbeitet. Mitten im Zentrum der Macht, würde ich es gerne sagen, mitten im Mainstream. Davor war sie eine masochistische Ikone des Gonzo-Pornos, der seit dem Digitalkamera-Boom-Sex-Performance als noch authentischer verkauft. Das war die letzte Möglichkeit, als noch authentischer zu machen, die Handkamera. Und der Regisseur, der am besten einen geblasen kriegt, selber in der Szene. Immer näher ran, genauso wie bei Blair Witch Project, den Videos, die wir zu Hause sehen und so weiter. Amateursex hat sozusagen irgendwann den großen, teuren Studio-Porno somit sogar überholt, weil er das Versprochen des echten Sexes noch besser scheinbar einlösen konnte. Neben der wackeligen Handkamera-Ästhetik und einem dokumentarischen Gestus, abseits glamouröser Studiosets, steht Gonzo für eine Intensivierung des Körpers. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, es immer noch als echter darzustellen. Das ist alles noch dreckiger, noch härter, noch mehr Körperflüssigkeiten, Spucke, was weiß ich, was es für Fetisch gibt, ich sage einfach mal Flüssigkeiten. Härterer Sex mit Analsex als Highlight. Neue Techniken des Gagging, also des Blowjobs, der die Darstellerin fast zum Ersticken bringt. Da fliegt dann auch viel Speicher raus. Und stärkere Affekte. Also es sind eigentlich relativ sadistische Techniken. Und der Gonzo-Porn hat eigentlich geschafft, in gewisser Weise, den ultrakünstlichen SM, wo sadistischere Techniken angewandt werden, und das Authentische der Handkamera und des Alltäglichen zusammenzubringen. Und so haben wir auf einmal relativ sadomasochistischen Real Sex. Das ist jedenfalls seine Versprechung. Davon zeige ich euch gleich auch was, ich warne euch schon mal, gleich kommt eine relativ drastische. Bella nutzte die Intensivierung des Gonzo-Sexes für eine Fluchtlinie aus der Rolle der passiven weiblichen Subjektes. Das war interessant, Belladonna sei härter als die anderen Darstellerinnen und auf einmal hat sie, nachdem sie sozusagen alle Formen von Intensität erlebt hat, die Rollen gewechselt, nicht mehr mit Männern gearbeitet und diesen intensiven Sex aber unter Ausschluss von Männern fortgeführt. Unter eigener Regie drehte sie bis heute mehr als ein Dutzend lesbischer Filme, in denen Spaß und empathische Neuaushandlung von Machtverhältnissen selbstverständlicher Teil sind. Dafür brach sie auch wirklich die klassischen Regeln von SM und führte das ein, was der Heteroporno nie sehen wollte, das Switching. Dass teilweise Darstellerinnen auch während des Sexes die Rollen wechseln, von aktiv und passiv, dominant und devot und so weiter. Und auf einmal eigentlich das stärkste Gefüge des Sexes, ich glaube das ist noch stärker als Mann und Frau, aktiv-passiv, worüber Sex oft gelesen wird, öffnete und das sozusagen auch als ein Gefühl, was permanent neu aushandelbar ist, permanent verhänderbar, sichtbar machte. Das gab es in Heteroporno vorher nicht. In Belladonna Fucking Girls Again, oder Prostituierte, performt die hier dominant auftretende Regisseurin schwanger mit einer devoten Darstellerin namens Melissa Laurent. Irgendwann befiehlt sie Laurent ihren aufblasbaren Dildo, der mit zunehmender Luftzufuhr immer weniger an einen Penis erinnert, in den Mund zu stecken. Ihr Gesicht wird rot und zum postvaginalen Lustzentrum. Laurent streichelt es zärtlich und küsst den Schlauch aus Bellas Mund. Abstrakte Kommunikation. Macht ist durch eine neue Körpertechnologie neu verteilt worden und in ein komplexes Kräfteverhältnis übergegangen, dass sie die Symbolik des Phallischen genauso hinter sich lässt wie die Aufteilung dominant-devot oder Mann-Frau. Ein anderer Film. In Finnish Phonetic 4 von 2006 konstruiert sich Belladonna einen Dildo aus einem Wasserstrahl in einer Badewanne, der hier noch nicht mal mehr die materielle verfestigte Form des Dildos besitzt. In der gleichen Performance mit der Domina Sandra Romain ereignet sich auch eine Kussszene, in der der Dildo bis zum Verschwinden von beiden Mündern der Performerin geteilt wird. So wird die Referenz vom Phallus Dildo Macht vollkommen aufgelöst, auch in Bezug auf Vagina. Beide Performer sind quasi gleichzeitig Penetrierende und Penetriert. Ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt von dem ersten Beispiel von Belladonna. Muss ich kurz die richtige Szene suchen. Belladonna Fucking Girls Again, wie gesagt, ist ein sehr drastischer Ausschnitt. Ich zeige ihn trotzdem sehr gerne, weil er erstens auf die Intensität des Gonzo-Pornos verweist, was man in Annie Sprinkles Filmen zum Beispiel nicht sieht. Oder auch nicht in klassischen alten Pornofilmen. Und zweitens, weil diese Intensität oder teilweise auch diese überintensiven SM-Performances auch ein anderes Metier verweist, wovon auch immer gesprochen wird, natürlich in den Diskussionen über Post- und Politik, nämlich Sex als Arbeit. Und dadurch, dass die Szene so drastisch und auch so intensiv ist, ist sie für viele Zuschauerinnen auch stärker als Arbeit, als eine Form von performativer Arbeit wahrnehmbar. Was bei Belladonna wirklich irre ist, auch heute in ihren Filmen, die immer noch teilweise von Heteromännern geguckt werden, wobei gleichzeitig ganz viele im Mainstream-Porno sagen, das ist so krass, wir haben Angst vor dir, das ist unangenehm, pervers, blablabla. Also es gibt die einzige Frau, die in Heteroporno gerade arbeitet, die eine 50-50-Spaltung produziert. Und sie ist auch jemand zum Beispiel, die ganz viele Sachen, die sonst beim Porno ungezeigt bleiben, nämlich Gespräche darüber, dass man zum Beispiel 4 Stunden Anus-Stretching braucht, um bestimmte Kunststücke zu machen. Oder mit ihrer Partnerin auch über die Zahlungsbedingungen oder die Produktionsbedingungen im Heteroporno redet. Das sind meistens Szenen, aus denen sich die Sexszenen entwickelt. Also Gespräche, die sonst meistens zu kritisch, zu dekonstruktivistisch oder auch zu reflexiv wären, um sie beim normalen Porno drin zu lassen. So, jetzt aber Belladonna und Melissa Laurent aus Belladonna Fucking Girls Again. Postpornografische Bilder. 10. Postpornografische Bilder, ob in den Filmarbeiten von Bruce LaBruce, Virginie Despentes, Coralie Trenti oder Hans Scheier oder vom Fotografen Della Grace Volcano, gibt es nur tendenziell, ähnlich wie die Begriffe des Bewegungsbildes und Zeitbildes aus der Deleuze-Filmphilosophie, nicht in Reinform existieren. Generell ließe sich sagen, dass das Verhältnis seit 68 die sexuelle Befreiung, die Befreiung der feministischen, lesbischen und schwulen Bewegungen und auf der anderen Seite die Produktion von Pornografie quasi zeitgleich passierten. Und so könnte man sagen, dass das Verhältnis von kommodifizierten und angeblich befreitem Sex von Anfang an bestand. Historisch. Generell lässt sich behaupten, dass ein Postpornobild sich von der binären Heteromachtlosigkeit emanzipiert und Potenziale für andere Formen repräsentationskritischer Affirmation öffnet, die neue Subjektivitäten und Kräfteverhältnisse in der sexuellen Praktik denk- und aushandelbar werden lassen. Im besten Falle entstehen daraus affektuelle Singularitäten, lustvoller Bilderpolitiken, die sich ins Interface von Theorie und Praxis schmuggeln, um dieses zu verkomplizieren. Dabei stehen auch die genderspezifischen und ökonomischen Bedingungen der Arbeiten und deren Konstruiertheit zur Disposition. Heutige postpornografische Diskussionen sind weit von einer einheitlichen Strategie oder Position entfernt. Ließe sich beispielsweise die sprinkelte Position als eine campy, jedoch ernsthaft verstandener Claim von Nächstenliebe und humanistischer Integration zu lesen, findet man die entscheidende Gegenposition im Antihumanismus des Queer-Theoretikers Lee Edelman, für den Brustpornobilder nur bei sexuellen Akten produziert werden können, die die sexuelle identitäre Existenzweise riskieren. Um das nochmal zu versinnbildlichen, Annie Sprinkles Idee ist, Sex is all inclusive, ihr könnt alle anerkannt werden, and we all will be good. Lee Edelmanns Position ist, Sex will never be safe, nor for your body, nor for your identity, und wird nie sozusagen die schöne Zukunft garantieren. So ist für Lee Edelmann sozusagen Sex in Queer Danger. Das wäre seine Position. Und in Queer Danger, wo Bareback-Sex, also Bilder, wenn Männer sich ohne Kondom penetrieren, auch wenn sie AIDS haben, grundsätzlich politischer wären, als in einem Staat sich die gelungene Zukunft, die von einem Kind versinnbildlich sind, und was alle Probleme der Gemeinschaft löst, abzugrenzen. Das ist natürlich eine strategische Position, die Edelmann findet, HIV-positiven Sex auch nicht toll, aber grundsätzlich geht es für ihn radikal um die Position zu sagen, Postporno ist nicht das, was integriert wird, sondern das, was die Menschen daran erinnert, dass es keine wunderbare Closure für die Gemeinschaft im Verhältnis zu sexueller Differenzie geben wird. Und die Edelmanns Angriff darauf ist natürlich, weil das ist ja auch der reproduktive Sex, die Edelmann schreibt deswegen in seinem ganzen Buch No Future, wie er es genannt hat, immer den Begriff Kind groß. Das ist ein künstlicher Begriff, weil das Kind für ihn sozusagen die Zukunft des Gesellschaftlichen sichert, auf das Kind projiziert wird, dass alles gut wird, dass das, was wir nicht auf die Reihe kriegen, haben, unsere Kinder schaffen und so weiter. Das Kind als Prothese und Postporno wäre sozusagen die Antithese, ein entnaturalisierter und nicht reproduktiver Sex. Auch Terry Tamlitz, Transgender Producer, identifiziert sich mit einer solchen Position, die der antihumanistischen Kritik, die jedoch mittels Form der Institutionskritik, beispielsweise der eines Kunstmarktes oder der Infragestellung von subkultureller Gemeinschaft wie queere Communities adressiert. Katja Liefenbach hingegen schlägt vor, Postporn diesseits von Gesten der Überschreitung und Befreiung oder im Verhältnis zum symbolischen Gesetz des großen Anderen zu denken, als non-utopische Strategie für andere Ökonomien zwischen Körpern und Lusten. Für diesen war es sozusagen das Postporno einfach eine andere Form, ob heterotopisch, utopisch oder dystopisch, von Tauschverhältnis. Dankeschön. Falls es Fragen gibt zu Filmen, Büchern, Texten, mein Text, whatever, legt gerne los. Wir können auch gerne Pause machen. Ich weiß nicht, wie ihr sonst eure Diskussionsrituale veranstaltet. Ich bin auf jeden Fall auf. Ja, ich sehe eine. Ich wollte in dem letzten Filmausschnitt eine Praxis zeigen, die eigentlich im Mainstream-Porno entstanden ist, also im Produktionskonzept des Mainstream-Pornos, aber die sich in jeglicher Form von einem männlichen Körper und einem Dildo, der auch noch einen Penis ähnelt, also sozusagen von einer phallischen Struktur, befreit hat. Und das aber innerhalb des Produktionsverhältnisses des Hetero-Pornos. Das wollte ich einerseits zeigen, und andererseits wollte ich zeigen, dass die Reflexion von über Sex nicht unbedingt, oder das zeigt, dass der konstruiert ist oder dass der Arbeit ist, nicht unbedingt daran gebunden muss, dass der jetzt wie bei einem Sprinkel unglaublich schön aussieht, sondern dass es natürlich auch Formen von ausgehandelter, ob jetzt im SM oder bei Porno, ausgehandelter Drastik gibt, die genauso postpornografisch sein können, auch wenn sie überhaupt nicht so ästhetisch aussehen und wirklich viel intensiver wirken. Und das ist auch ein großer natürlich Streit bei verschiedenen Publika oder in der Szene. Also manche wollen Postporno sehen, da soll alles total schön und touchy und nice sein. Manche verstehen den Postporno in erster Linie eine Variation von SM. Was bedeutet, dass es in erster Linie natürlich intensivere Praktiken sind, die sich aber trotzdem nicht mehr in das normale zweigeschlechtliche Verhältnis anfühlen. Ganz unangenehm, oder? Also in Mainstream-Pornos gibt es erstens, wenn der männliche Körper dabei ist, kriegt der definitiv keinen Dill oder Penis in den Mund oder einen Anus. Ja, aber nicht unbedingt ein, also erstens sind so drastisch, also erstens sind Szenen, wo eine Frau schwanger und butschig ist, selten, das kann man vielleicht nicht so gut sehen. Und zweitens sind Szenen auch... Bitte? Das ist eine Praxis, die sich in erster... Also, das ist eine... Aber das ist aber der Punkt. Postporn würde ich da sagen, ist eine Performance-Kategorie. Die performen nicht straight, die performen auch keinen straighten Gonzo. Ich absolut... Finde ich überhaupt nicht so. Es gibt noch nicht mal bei vaginalen Sex anders bei klassischen lesbischen Szenen dort. Und zweitens fand ich spannend, dass der Dildo sozusagen getauscht wurde. Das ist im normalen lesbischen Porno auch nicht so, weil die Rollen meistens verteilt sind. Und also viele empfinden gerade Belladonna flexibler als Performerin. Das ist natürlich aus einer Sicht ein bisschen doof zu sehen, als das meiste, was am schwulen und lesbischen Porno produziert wird. Also ich meine, zum Beispiel die Rollenverteilung beim Hustler-Plus-Film war viel klarer. Der Sub und der Doppel, als in der Lampe. Ich fand den ersten interessant, deswegen habe ich auch genommen, wie gesagt, einerseits, weil er auch auf die Drastik dieser performativen Arbeit eingeht und andererseits, weil dieser aufblasbare Dildo irgendwann nicht mal mehr von der Form auf den Penis verweist und dadurch so ein bisschen den Unterschied von dieser phallischen Idee und einfach materiellen Praktiken zeigt. Und weil die beiden Leute sich auch während der Szene darüber unterhalten haben, sich gegenseitig Komplimente gegeben haben, beides auf ihr Küsst, beides im Mund haben. Dadurch wurde sozusagen der Dildo als vollkommen austauschbares Material sichtbar und nicht mehr was, was einem Körper gehört oder was immer an den Penis gebunden sein muss. Fucking Girls ist jetzt von, der war von 2005. Und der Versuch, also bei meiner Lesart von Post-Porno, ist auf jeden Fall auch immer wieder zu fragen, nicht, sieht es jetzt aus wie der oder der Film, sondern was machen die da wirklich? Also auf welche Art und über welche Körperpraktiken wird Begehren ausgetauscht? Sonst reduzieren wir sozusagen alles auf den Kamerablick und überlegen uns gar nicht so schön, was machen die da eigentlich? Mich interessiert, was sie da machen. Mich interessiert, was die Performer machen. Und viele Diskussionen über den männlichen Blick und über klassische Aktiv-Passiv-Personen haben zu einer vollkommen untertheoretischen Vorstellung geführt, was die Leute da überhaupt veranstalten. Und meine, wie gesagt, also die Szene von Belladonna, die Regisseurin hat, also die Performerin hat gesagt, sie hatte 4 Orgasmen in der Szene, muss natürlich nicht stimmen. Viele Performerinnen sind Belladonna dann gefolgt. Die haben, nachdem sie Szenen gekriegt haben, aufgehört, mit Männern zu arbeiten, alle anfangen, selber Filme zu machen. Und deswegen fand ich diese Schaltstelle so interessant, dass sie in einem total hinteren Machtzentrum sozusagen für Leute was anderes denkbar gemacht hat. Aber auch für andere was anderes praktizierbar gemacht hat, als jetzt zum Beispiel, ich meine, das hat nie geklappt in den USA. Alle tun immer so, als wäre in den USA mal ein geiler Pro-Sex-Feminismus gewesen. Ich habe mit Annie Spinkel letzte Woche drüber geredet, die meisten kommen nicht rein, das ist genauso wie in den Kunstkontext. Meistens gibt es dann 2 Ali, die Performerinnen, die mitmachen dürfen. Aber der bildende Kunstkontext interessiert sich meistens nicht für Feminismus. Große verkaufte Arbeiten von Jeff Koons und bla 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 haben alle nichts mit Feminismus zu tun. Und die Leute landen da meistens nie. Und dementsprechend ist sich immer so auf sozusagen den heiligen bildenden Kunst, oder auch, wenn ich das meistens mache, auf den heiligen lesbischen Kontext zurückzuziehen, aus einer Post-Porn-Perspektive ein ethisches Problem. Viele Sexarbeiterinnen, die erst später lesbisch werden oder es vielleicht auch nicht werden oder so, haben was mit dem Kontext zu tun, und wenn Postporn auf was noch verweist, außer queeren Sex, ist es Arbeit. Und das ist was, was auch in den Film immer mehr einbezogen wird. Also es um eigene Produktionsstrukturen gibt, eine Aushandlung von dem, was den Leuten gefällt bei der Arbeit, und auch um eigene Vertriebe und so weiter und so fort.
Ja. Ich bin geistig, ich habe einen Split, was vorhin gesagt hat, wo man über Sex redet, dann wirft man sich, das kann ich nicht nachvollziehen.
Das war so sein Mega-Crew, das war seine immense These, die über Sex gebracht hat, aber die war wirklich sehr wichtig. Er hat 3 Bände geschrieben von Sexualität und Wahrheit, ist leider gestorben, er wollte 6 schreiben, jedenfalls in seiner Originalkonzeption. Und der erste Band von Sexualität und Wahrheit ist gegen ganz groß, steht auch 100-mal drin, es wird bis zum Erbrechen wiederholen, das war damals auch sehr radikal und neu, als das Buch Ende der 70er, Anfang der 80er diskutiert wurde und rauskam. Und seine Position ist sozusagen, gegen bekannte Befreiungstheorien von Marcuse, Wilhelm Reich und so weiter zu sagen, oder überhaupt die Idee von der großen Befreiung durch Ficken und sozusagen, das ist totaler Blödsinn. Sex, es stimmt nicht, dass Sex immer unterdrückt wird, es wird die ganze Zeit endlos über Sex geredet. So. Und das sagt er besonders in den europäischen Demokratien. Er sagt, der Turn ab dem 1800, wo auch immer, es weiß was ich, Sexshows gibt, Magazine gibt, aber auch Psychoanalytiker, ganz wichtig, Ärzte, Mediziner, unglaublich viele Menschen, denen wir Rechenschaft abzulegen haben, bei der Beichte, in der Kirche. Es wird permanent von Sex geleitet.
Und das war so seine Position zu sagen, im Gegensatz zu, dass Sex unterdrückt ist, wird unglaublich viel davon geredet. Und dadurch, dass davon darüber endlos geredet wird, gibt es auf einmal immer mehr Kategorien, die es früher gar nicht gab. Viele auch von irgendwie schwul-lesbischen, feministischen Persönlichkeiten, die auch trans sollten, bestehen natürlich auf die Kategorien. Ich habe auch oft gerne dafür gekämpft, aber grundsätzlich sagt Foucault, ist es ein Double-Bind, und zwar endlos. Das sind endlos, die sind verbunden mit der wahren Form, die sind verbunden mit dem, was ihr Panoptikum nennt, also dass alle Leute als Menschen transparent werden, und sie sind dadurch auch ganz klar beherrschbar, einteilbar und überschaubar und bewachbar. Vorher gab es keine, wie gesagt, vor 200 Jahren gab es noch keine Schulidentität. Da war das eine sexuelle Praxis, aber nichts, was ich auf einmal im Herz hat. Deswegen gab es auch niemanden, der sich deswegen outen wollte und unglaubliche Psychodramen deswegen erlebt und so weiter. Und es ist natürlich einseitig zu denken, es wäre alles Bullshit. Jede Gesellschaft, die noch keine Outing hat, wird es sicherlich benötigen und so weiter. Aber Fokuspunkt ist ein anderer. Der sagt ganz klar, Macht ist nicht repressiv, das ist Domination, Unterwerfung. Macht ist produktiv. Macht bringt bestimmte Ideen von dem, was wir sind, hervor. Und dann haben wir aber auch verdammt nochmal das zu sagen. Und dementsprechend sind, klar, Kirche, Psychoanalyse, oh, was ist in mir drin, mein Selbst, tralala und so weiter. Medizin ganz stark, was wir immer noch sehr konkret haben durch die Festlegung von zwei Genitalien, was Männchen und Weibchen ist, und dem, was intersexuell dazwischen ist, wird verstümmelt. Das gibt es immer noch, auch in den meisten sogenannten demokratischen Staaten, dass Kinder deswegen verletzt werden und auch ihr Lustempfinden verlieren in ihren Genitalien. Und das ist für Foucault, und da, wenn wir bei Porno werden, wäre das besonders Medizin und Pornografie bei Sexualität. Das sind die zwei Dispositive, die den Einblick in die Wahrheit der Sexualität garantieren. Und das ist für Foucault ganz klar ein Herrschaftsinstrument.
Gibt es eigentlich auch heterosexuellen?
Ja, auf jeden Fall. Ganz wenig, aber auf jeden Fall. Also erstens gibt es natürlich die Belladonna-Filme aus den Produktionsbedingungen. Und zweitens gibt es in beiden Kontexten, also sowohl im queer-feministischen, gibt es Experimentierfelder, sowohl jetzt, weil nicht Filme, die sich queer nennen, aber die unter queer verstehen, dass alle beyond gay, lesbian, straight sind und alle irgendwie miteinander Geschichten veranstalten, ob das jetzt nur durch Dildos läuft oder auch durch andere Formen von Penetration. Das klassische Bild vom heterosexuellen Postporno ist natürlich auch die Umkehrung, eine Frau, die einen Mann anal kriegt. Gibt es auch ein paar Filme und auch so ein, zwei ganz, ganz lustige Lehrfilme, die ziemlich kult waren. Und mittlerweile auch zum Beispiel Maria Jupis, die ist von den Girls Who Like Porno. Die hat mal, den will ich euch aber jetzt nicht zeigen, einen Film gemacht, wo ich zum Beispiel von fünf Frauen gegangbankt wurde. So, als Beispiel zum Beispiel. Weil ganz viele Frauen, auch feministische wie lesbische Regisseure mittlerweile sagen, es gibt unglaublich viele Darstellungen von weiblichen Körpern und es gibt unglaublich viele schwule Filme. Was es aber nicht gibt, gibt es, dass Frauen, ob lesbisch oder straight, Bilder von männlichen Körpern produzieren. Der Mann als Objekt ist immer noch ungedacht und unbelegter sozusagen, außer wenn er unter sich ist, nämlich in schwulen Filmen. Und manche lesbische Feministinnen vertrauen diesem Optimismus nicht, dass auf einmal das Zeigen, das sind wir wieder, ne, von Unterdrückung zur Freiheit, Foucault, dass das Zeigen von was weiß ich, sich als lustvoll erleben in lesbischen Körpern allein die Befreiung ist, was es immer noch am wenigsten gibt und es scheinbar wirklich auch am schwersten herzustellen ist, sind Filme, in denen Männer die Objekte sind, und zwar von Frauen. Und der Film To Rape Tim, den es auch im Internet gibt, wie gesagt, ich jetzt nicht zeigen will, ich habe nicht den Namen gewechselt, aber ich meine Regie, ich habe da nur mitperformt, handelt zum Beispiel davon, dass es gab mal so eine große Dolce & Gabbana Werbung, wo so vier Männer so total geil so in Anzügen so eine Frau in so einem Abendkleid am Boden drücken. Das war eine angedeutete Vergewaltigung und dementsprechend ist das Bild auch in manchen Ländern verboten worden. Maria Jupis, die Gruppe Girls Who Like Porno gegründet und aufgelöst hat und jetzt solo arbeitet, hat darauf einen Film gemacht, wo halt vier oder fünf Frauen waren es, glaube ich, ein Typen in so eine, also so Punk-Girls, so ein Boy, der von mir gespielt in so eine Fabrik bringen und den da so mehr oder weniger gangbangen. Der Post-Porno-Film hat zum Beispiel auch ein anderes Angebot zu diesem Genital-Ding, ne? Ist jetzt Post-Porno eher, als wenn der Typ anders gefickt wird, oder ist Porno eh nur, wenn man den penetrativen Sex sieht, so ist nämlich die klassische Definition von Pornografie. Und sie hat das probiert, anders aufzuheben, indem sie eigentlich keine direkte Penetration zeigt. Es gibt Szenen, die sehen so aus, als würde jemand auf mir reiten, aber es weiß jemand nicht, ob ich den penetriere. Es gibt auch Szenen, wo es aussieht, als würde ich gefickt, aber es weiß niemand, ob das wirklich passiert.
Und dadurch hat der Film sozusagen nochmal ein ganz anderes Geheimnis, weil sie alle Klischeebilder, die Porno sonst hat, rausgeschnitten hat. Und trotzdem eigentlich der Film eine Sexszene zeigt, die auch wirklich passiert ist, die auch eine Sexszene war. Und dementsprechend sieht man auch, wie sich so verschiedene Arten von Postporno überschneiden. Manche sagen, Postporno ist einfach, wenn jetzt die Machtverhältnisse 1:1 umgedreht werden und die Penetration anders läuft. Für Maria Jukes war da zum Beispiel Postporno, dass es wirklich eine sexuelle und pornografische Szene gibt, die sich nicht über diese Definition der Fiktion überhaupt definiert. Und so sieht man auch, dass es für viele noch ein Experimentierfeld ist. Und das war auch beim Symposium in Berlin so bei Postporn Politics, von dem hoffentlich nächstes Jahr ein zweites folgen wird, dass das für viele eine Möglichkeit war, ihre Arbeit zu zeigen und ihre Vorträge zu machen, aber für viele war das eine unglaublich starke Möglichkeit, einen Austausch, sich überhaupt vorzustellen, was Political Sex oder befreiender Sex oder anderer Sex sein könnte. Und das ist natürlich auch das Faszinierende an diesem Projekt. Ich bin zwar Filmwissenschaftler und würde sagen, es gibt Filme, da kann man jetzt Bildtheorien und philosophische Konzepte zu machen, warum die Postporno sind, und diese Texte gibt es auch. Oder es gibt auch Performance-Begriffe, den Kontrasex-Begriff von Bresciano, was das ist. Aber für viele ist Postporno wirklich ein Experimentierfeld. Für viele ist Postporno wirklich eine Möglichkeit, Sex, also soziale Praxis und nicht etwas, was jetzt ins Private zurückgedrängt ist, zu denken. Und eine Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zwischen Begehren und Politik zu verkennen und auszuprobieren, was da möglich ist. Es ist noch nichts, was alles gegeben ist, sondern in erster Linie noch was, wo die Leute wirklich unglaublich viel experimentieren. Das finde ich daran natürlich auch unglaublich spannend, dass es überhaupt Räume dafür gibt, jetzt, wo das ausprobiert wird und wo teilweise auch Sachen rauskommen, die der eine geil findet und der nächste kritisch oder beides und so weiter und so weiter. Also wo ganz verschiedene Lesungen, ganz verschiedene Aufnahmen zu sehen. Das ist sicherlich das, was an queerer Politik noch sehr gefehlt hat, weil Sex eine Performance ist und nicht wie Drag sozusagen nur eine Performativität. Es ist eine performative Performance. Die natürlich auch materielle Konsequenzen hat. Sonst wäre die Intensität von Sex, glaube ich, gar nicht, ist die Intensität von Sex dann eben nicht performbar. So, und dieses Ineinanderfallen von Performance und Performativität, das, was ich mache und das, wie ich mache, bereichert gerade noch ganz viele Leute, die darüber schreiben, darüber nachdenken, unglaubliches Kopfzerbrechen, was das eigentlich bedeuten soll, oder wie man das eigentlich denken soll.
Ja.
Also die optimistische Antwort ist ganz klar Education. Es gibt super Sextechniken, die ist aber jetzt nicht so meine Antwort. Die pessimistische Antwort wäre, weil die Gegenwart dermaßen stark davon durchdrungen ist, dass es, glaube ich, interessant ist, aktiver zu gucken, als sich immer sozusagen als passives Opfer dieser Bilder zu empfinden, eigene Lesarten zu entwickeln. Eigene Form, und das wäre dann mein mögliches Argument, weil man dadurch aneignen kann, ganz einfach. Porno ist ein unglaubliches Reservoir von körperlichen Praktiken, das normalisierend tätig ist. Und sowohl andere Pornos zu erdenken, als zu praktizieren, als zu sehen, ermöglicht ganz viele Sachen, die es zum Beispiel in den 90er Jahren, zum Beispiel bei Musik, ja, durch Sampling, durch Remix, durch Rewind, es gibt unglaublich viele Formen der Aneignung, die politisch sein können, Interventionen sein können, aber auch lustvoll sein können. Und Porno ist sicherlich auch eine Möglichkeit, wie gesagt, eine ganz andere Diskussion in Räume zu bringen. Ich finde es eher spannend, um Linda Singer, eine ganz tolle Philosophin, die Sex und die Logik des Spätkapitalismus geschrieben hat, bevor sie gestorben ist, gibt es auch auf Deutsch, hat lange darüber geschrieben, zu sagen, Sex in der Ehe war für Frauen nie wichtig, die Unsichtbarkeit von Sexualität hat Frauen nie gut getan. Sex war immer für Frauen gerade in unsichtbaren Kontexten, ob es unsichtbare Sexarbeitende oder unsichtbare Sexarbeit in der Ehe ist, gefährlich. Und deswegen ist die Sichtbarkeit von Porno, die alle relativ schnell mit so als Pornografisierung der Gesellschaft und bla bla so endlos metaphorisieren, auch für viele Feministinnen unglaublicher Blödsinn. Weil unglaublich viel sexuelle Gewalt durch die Institutionalisierung von Sexarbeit und Ehe in der Unsichtbarkeit passiert ist und nicht in erster Linie in der Sichtbarkeit der Frauen. Und kurz gesagt ist dann meistens so der feministische Impuls bei dieser Position zu sagen, wenn sichtbar ist, kann man sich noch diskutieren. kann man intervenieren, kann man auch sagen, was scheiße ist, kann man es kritisieren. Auf einmal gibt es jetzt in den USA zum Beispiel Port Studies. Das ist natürlich kein Unifach. Das ist immer noch so eine Mini-Subdisziplin von ein paar Büchern und so. Aber es ist ein Begriff für einen Diskurs. Und dieser Diskurs ermöglicht nicht nur andere Fantasien und andere Filme, sondern natürlich auch eine Kritik, die viel genauer analysiert, als jetzt so ganz einfache Metaphern von aller Porno ist gleich und dann Porno ist rape und so weiter von Andrea Dworkin und den Anti-Porn-Feminist, denen noch nicht mal andere Anti-Porn-Feminists vertraut haben. Also die Pro-Porn-Feminists waren den Anti-Porn-Feministen immer sehr nah, weil die haben beide gesagt, Hetero-Porn ist scheiße. So. Woran die sich aber unterschieden haben, ist natürlich mit den Strategien. Ich würde auch sagen, diese ganzen Warum Porno nicht gucken, wäre die Gegenfrage, sind so stark an eine Geschichte von Zensur gebunden, die unglaublich stark von regressiven Regierungen, klassische Beispiel USA bei der Reagan-Ära, benutzt wurde und dementsprechend sind das Nicht-Zeigen keine Garantien für anything. Danke für die Frage, ja, gibt's auf jeden Fall. Ich denke, es gibt natürlich, ich mache hier so Kultur, vielleicht auch bei Leuten, die schreiben oder so, weil Sex ist auf jeden Fall so, es gibt natürlich die Tendenz, dieses immer intensiver werden, wie bei jeder Leidenschaft, Sachen zu intensivieren oder zu Sachen zu ironisieren, was so eine klassische queere Strategie ist, von Cam, Ironie, Desidentifikation und so weiter. Was natürlich manchmal unter den Tisch fällt, wo jetzt echt ältere Postporn-Aktivisten drüber sprechen oder Sexarbeit-Aktivisten, ist natürlich eigentlich Phänomen, über die wir heute auch noch nicht gesprochen haben. Das ist Sachen wie Erschöpfung auch, Burnout, das Verhältnis von Sex, Leistung und Sport, also dass sozusagen dieser Leistungs- und Pitus auch Leute unglaublich ankotzt. Und Annie Springfield, die jetzt über 60 ist und immer noch gerne Sex hat, spricht sehr viel davon, auch Virginie Despont, Bobo de Madeleine, das ist Ex-Performerin aus Japan, die auch auf dem Symposium von mir war. Die sprechen auf einmal alle von dieser Erschöpfung, dass sie unglaublich viel gemacht haben und sie einfach unglaublich nervig und noch gar nicht wissen, wo die hinwollen. Einfach künstlerisch. Und dazu arbeitet Annie Sprinkle jetzt extra intensiv. Sie führt ihre erste monogame Beziehung mit ihrer Freundin Elizabeth Stevens. Sie heiraten jedes Jahr neu in tantrischen Hochzeiten, wo dann 50, 60 Performerinnen auftreten und aus Kuchen springen und was weiß ich. Das ist immer noch sehr lustig, aber es geht wirklich für Annie sehr stark um ein Konzept, Kunstwerk, deswegen 7 Jahre und nach den 7 Tantra-Chakren für jede Körperarena gibt es eine Hochzeitszeremonie jedes Jahr in einer anderen Farbe. Und es geht da sowohl natürlich um eine Aneignung gegen die klassische Homophobie in den USA, also auch wenn Annie Sprinkle jetzt gar keine normale Ehe haben will, probiert sie sozusagen die Homo-Ehe dann nur zu fordern. Und andererseits geht es auch für ein Bild Post-Pan-Law, dieser Vortrag bei dem Symposium, was wieder sozusagen an Gefühl von Sensibility, Innerlichkeit, Romantik und so andockt, ohne das, was man vorher war oder ist, zu verwerfen. Und es gab letztens ein Event in San Francisco. San Francisco ist eigentlich die Stadt, ich glaube, die einzige, wo wirklich Polizisten anders ausgebildet werden, um mit sexuell devianten oder Transgenders auf der Straße umzugehen, weltweit. Und da gibt es natürlich eine riesen Szene, da gibt es, was weiß ich, selbst das, was man heute Post-Prostitution nennt, das ist ein relativ neues Phänomen, also zum Beispiel lesbische Frauen, die Sex an selbstverwaltet, vollkommen unabhängig von den normalen Strukturen, Sex an andere Frauen verkaufen und so weiter. Die Stadt ist voller Sex, queerem Sex. Und auf diesen Sex-Performance-Festivals ist natürlich auch total zu ballern. Da kommen irgendwie die 5 schwulen Clowns und Vögeln und dann kommen die 8 Punk-Gothic-Girls, Lesben und so weiter. Unglaublich irre Show für Leute, die es noch nie gesehen haben, aber für ihn ist wirklich endlos langweilig, weil sie es schon so viel gesehen hat. Immer dieses Hörstein dabei, was du ansprichst. Und daraufhin haben sie und ihre Freundin eine Performance im Zelt gemacht. 90 Minuten Sex gehabt, aber im Zelt durfte keiner reingucken. Alle haben so gehört. Und es war eine Ultraskandal, es war eine Ultra-Provokation, es hat sofort funktioniert. Alle waren total angepisst, weil sie sich sozusagen der Sichtbarkeit
Und diesen Akt der Vorführung, ne, von dem, was man alles kann oder wie krass man das so vollkommen entzogen haben. Und das war, denke ich, ein Postmodern-Kommentar dazu. Den ich auch wundervoll finde und den man auch wirklich als Teil von Postporno dann dank Annie und vielen anderen auch denken kann. Also es geht nicht nur darum. Es gab zum Beispiel jetzt auch einen Postporno-Animationsfilm, da haben zwei Dildos und zwei Stühle Sex gehabt. Also das war zum Beispiel auch was, wo es um was anderes ging, als jetzt um Penetration von menschlichen Löchern oder so.
Ja,
Also die Queer-Theoretikerin Marie-Hélène Boursier aus Paris, das ist die erste, die in Europa den Begriff letzten Jahr in der Theorie wieder benutzt hat, Postporn, in ihrem Buch Queer Zones. Und die sagt ganz klar, wie schön die Porn, ey, Postporn. Und wenn du durch manche Frankreich läufst, dann siehst du die Frauen da, die Jungs wegknallen, ganz klar Postporn. Da geht es um Rollenumdrehung, da geht es um Subjektivität von Frauen. Hier geht es auch darum, andere Geschichten zu erzählen, sowohl von Pornostars als auch von Pretty Women. Und dementsprechend hat sie den Film als Postporno und Teil von einem weiblichen Imaginären betitelt. Und ich würde ihn gern politisch folgen. Also ich finde das als eine politische Definition eigentlich nachvollziehbar. Sonst finde ich es einfach klar, Punk-Sex-Film, würde ich sagen. Keine Ahnung, wenn man jetzt noch ein anderes Genre will als dieses Postporno-Genre. Wie würdest du den denn nennen? Ja, sehr frech. Das Interessante ist, dass ja gerade die Französinnen und Franzosen sehr gut darin waren, in den letzten Jahren über Sex zu sprechen. Richtig. Das ist auch eine gute Diskussion. Also in dem französischen Diskurs selber, von der Queer-Theoretikerin da, die würden sagen, so Phänomene wie Catherine Breillat zum Beispiel, Romance, Virginie Despentes mit Baisemois, das sind Postporno-Filme, für den beim weiblichen Blick an. Darüber kann man sich natürlich streiten. Aber auch gerade diese Interface von Kunst und Sex finde ich als Postporno-Film eigentlich sehr schön zu denken und was auch darauf hinweist, dass Postporno auch einfach ein feministisches Medium sein kann, jetzt nicht nur über homosoziale Definitionen funktioniert. Und wenn man sich das so ansieht, okay, jetzt hier, was weiß ich, Germany, was weiß ich, was hier so gehypt wird, Label Trade, Charlotte Roach und so, gar nichts gegen die Ladies, aber in Frankreich gibt es 20 Autoren, die alle über Sex schreiben und besser schreiben können. Und das ist so ein bisschen schlimm, finde ich. Nicht, dass die Frauen das hier gerade so ein bisschen rein in bestimmte prosexfeministische Positionen doof sind, finde ich nicht. Aber in Frankreich gab es das als Filme und als Literatur schon deutlich länger und artikulierter, in endlosen Werkkorpussen von, was weiß ich, 10, 15 Filmen. Die sind doch froh, wenn mal jemand irgendwie einen Buchstaben kann oder ein Lied rädern kann, selbst wenn da nicht viel drinsteht. Hauptsache, da hat man eine Frau selber Lust an Sex. In Deutschland ist dieser Kram auch durch diesen Alice Schwarzer, sagen wir mal, Paradigma relativ einfach sehr stark untergegangen. Und dadurch wäre meine Erklärung, kommt das jetzt sozusagen neu. In anderen Ländern hat das andere Geschichten. Und deswegen sind die Begriffe teilweise auch irgendwie was definiert anders. Also die ganze Art Porn, wo auf einmal Hardcore Sex im Kunstporno dran kam, würde ich sagen, wird Postporno in dem Moment, wo auf jeden Fall eine feministische. Gut, dann bedanke ich mich für alle Mega-Nerds. Ende des Jahres irgendwann kommt der Reader auch raus, Postpolitics, selber rausgegeben. Hat etwas lang gedauert, alle Vorträge waren von der Konferenz und was mir sehr wichtig ist zu sagen, weil Postpono ja gerade diese Gleichberechtigung einfordert von Theorien, körperlichen Praktiken und nicht, dass über die Sprache zuerst kommt. In dem Buch sind alle Performerinnen auf dem Symposium, Annie Sprinkle, Brewster Bruce, Special Guests wie Cosi Fanny Tutti, ganz viele der Kulturproduzenten auch mit eigenen Texten oder Interviews dabei, die ich alle noch exklusiv geführt habe. Das letzte Interview von Girls Who Like Porno und vielen anderen. Und es ist auf jeden Fall eine große Freude, diesen wieder rauszubringen. Nächstes Jahr wird es auch ein Symposium geben und Ich sage das in erster Linie auch nicht nur, weil es irgendwie schön für mich ist, sondern weil es sehr schön für viele andere ist. Also in Berlin haben wir geschafft, einen Diskursraum zu entwickeln, sowohl durch das Frauenfeld-Festival, und ich habe gehört, Manuela Keil war schon mal hier, als auch durch so Symposia. Und es ist unglaublich spannend, dass einfach Pornoproduzentinnen und Produzenten, Post-Porns-Aktivistinnen, Sexwork-Aktivistinnen, ich arbeite gerade zum Beispiel mit einer aus Israel zusammen, die dort feministischen Sexwork-Aktivismus macht, dass diese Leute alle treffen, sich austauschen. Das hat es als einen Raum, in dem antihierarchisch gesprochen wurde und die, in dem, dem produzierte Bilder und Theorie gleich waren, sich gegenüberstehen, so in der sexuellen Kultur in Europa bisher noch nicht gegeben. Und das ist auf jeden Fall wunderschön und deswegen danke ich auch euch sehr, dass ihr alle gekommen seid. Lasst es gerne ein bisschen sacken. Es ist nie was gewesen, was, wo sofort jeden irgendwie gleich jedes Bild pickt und so, aber es ist auf jeden Fall eine Welt, die sich lohnt zu entdecken. Dankeschön. Thank you.